Einen schönen guten Morgen. Ich freue mich, bei euch zu sein. Das allererste Mal. Und ich muss sagen, ihr habt es echt schön hier. Toll, wie ihr es hier eingerichtet habt. Freue ich mich drüber. Und ich soll auch herzliche Grüße ausrichten von meinen Geschwistern von der Gemeinde in Sulz. Wir freuen uns einfach über die Verbundenheit, die besteht. Und heute ist der Kanzeltausch. Der Alexander Adinovic. Marcel Adinovic. Jetzt verbreite ich hier noch Fake News. Der Marcel Adinovic, der ist in Sulz und predigt dort. Und ich darf euch hier am Wort dienen. Ja, mein Name ist Marc Messmer. Ich bin ja bald 10 Jahre gläubig. Und als ich gläubig geworden bin, da lag es mir einfach am Herzen, ja, mich neu zu orientieren und zu schauen, ja, was könnte denn ein sinnvoller Lebensinhalt sein, auch beruflich. Ich habe mir gedacht, ja, wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, hier noch die Weichen zu stellen für mein Leben, dann schaue ich doch nach einem Beruf, der Gott Ehre bereitet. Und ich habe gedacht, ja, dann muss ich ins Kloster gehen und Mönch werden. Und Gott hat die Wege geführt, dass ich nach kurzer Zeit einfach eine Begegnung hatte mit einem Bekannten, der sich wunderbar in der Bibel auskannte. Und ich habe darüber gestaunt, wie er auf jede meine Frage mit regelrecht einem Bibelvers geantwortet hat. Da habe ich ihn gefragt, ja, wo er das gelernt hat, an der Bibelschule. Ich wusste bis dahin gar nicht, dass es sowas gibt. Und ein Jahr später habe ich dann dort in Breckerfeld an der Bibelschule angefangen. Und der Herr hat dann meine Wege über die Jahre nach Sulz geführt, wo ich jetzt seit 3 Jahren als Pastor einfach dienen darf, wofür ich sehr dankbar bin. Ich habe insgesamt 5 Jahre an theologischen Seminaren verbracht und ich muss sagen, da kann man sich einiges an Wissen aneignen, auch an Erfahrungen. Aber seit 3 Jahren geht mein Studium, meine Ausbildung sozusagen weiter im Punkto Leiterschaft. Das kann man im Studium nicht lernen. Und ich darf da aber auch viel Hilfe erfahren von älteren Pastoren, also der Herr versorgt. Und ich möchte euch mitnehmen zu Beginn der Predigt, ja, in so eine alltägliche Situation. Ich weiß nicht, wie ihr die heißen Tage verbracht habt. Dankbarerweise hat es ein bisschen abgekühlt. Da kann man sich auch mehr auf, ja, so eine Predigt konzentrieren, wie wenn es draußen, ja, über 30 Grad hat. Und ich esse gerne an so heißen Tagen Früchte. Am besten noch gekühlt, so eine schöne Honigmelone aus dem Kühlschrank, das ist einfach herrlich, oder Wassermelone. Und ab und zu kaufe ich mir auch Himbeeren. Ich kann sie leider nicht im Garten pflücken, ich habe nur einen kleinen Balkon. Der ist ziemlich pflegeleicht im Vergleich zu so einem großen Garten. Und ja, wenn man da im Supermarkt steht, das ist schon so eine gewisse Herausforderung. Da kann man nicht einfach ins Kühlregal greifen und irgendeine Packung in den Einkaufswagen legen, sondern man muss die schon gut betrachten, erstmal prüfen. Ja, ist da nicht irgendwo, ja, eine schimmelige Himbeere drin? Vielleicht hattet ihr schon mal die Situation, ihr habt eine Packung gekauft, habt gedacht, ihr habt da einen guten Fang gemacht, habt sie zu Hause in den Kühlschrank gestellt und am nächsten Morgen, als ihr sie essen möchtet, holt ihr sie raus und auf einmal, ja, sind alle oder der Großteil der Himbeeren hinüber, weil sich doch irgendwo zwischendrin eine schimmelige versteckt hatte. Und so wie das manchmal mit Himbeeren ist oder anderen Früchten, finden wir eine ähnliche Situation in unseren Beziehungen. Es gibt dieses Sprichwort, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Ja, und das ist ein Sprichwort, in dem viel Wahrheit drin steckt. In anderen Worten, die Personen, mit denen du dich umgibst, die prägen dich maßgeblich. Also wähle sie gut aus. Neulich hat jemand zu mir gesagt, wenn du herausfinden möchtest, wer du bist, dann schau dir deine 5 engsten Freunde an oder die Personen, die dich am meisten in deinem Umfeld beeinflussen, prägen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Und du bist so der grobe Durchschnitt von diesen Personen. Was die positiven, aber auch die negativen Eigenschaften anbelangt. Ja, mach dir da mal Gedanken darüber, wer dich am meisten beeinflusst und was für Charaktereigenschaften diese Personen haben und ob die nicht auch bei dir wiederzufinden sind. Und wir wollen uns heute mit einem Mann beschäftigen, der in besonderer Weise geprägt und verändert wurde, und zwar Mose. Mose, der hatte viele Begegnungen mit Gott, wie sie nur sehr, sehr wenige Menschen in der Geschichte gehabt haben. Er wurde zum Beispiel von Gott höchstpersönlich berufen am brennenden Dornbusch. Aber das ist noch nichts im Vergleich zu dem, was er auf dem Berg Sinai erlebt. Könnt mit mir aufschlagen, wenn ihr eure Bibeln mit dabei habt. 2. Mose, Kapitel 24, Abvers 16. 2. Mose, Kapitel 24, Abvers 16. Und die Herrlichkeit des Herrn ruhte auf dem Berg Sinai, und die Wolke bedeckte ihn 6 Tage lang. Am 7. Tag aber rief er Mose von der Wolke aus zu. Und die Herrlichkeit des Herrn war vor den Augen der Kinder Israels wie ein verzehrendes Feuer oben auf dem Gipfel des Berges. Mose aber ging mitten in die Wolke hinein, als er den Berg bestieg. Und Mose blieb 40 Tage und 40 Nächte auf dem Berg. Ja, Mose verbrachte 40 Tage in der unmittelbaren Gegenwart Gottes. Und später auch viele Male im Zelt der Begegnung. Wir lesen etwas weiter im Buch 2. Mose, Kapitel 33, Vers 11. Und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Also die Beziehung zwischen Gott und Mose, die ist einzigartig. Gott spricht auch zu uns durch sein Wort, durch seinen Geist, aber nicht in so einer Intensität, nicht in so einer Häufigkeit. Ja klar, täglich, wenn wir in der Bibel lesen, spricht Gott zu uns. Aber hier erhält Mose auch neue Offenbarungen. Gott gibt durch Mose das Gesetz. Ja, Mose ist im ständigen, engen Kontakt mit Gott. Das hat sein Denken verändert, aber auch seinen Charakter. Ja, der Charakter Gottes prägte sich tief in Mose ein. Und diese Charakterveränderung, die Mose dadurch erfährt, die möchte Gott auch in deinem Leben bewirken. Gott möchte auch deinen Charakter verändern. Was mir oft in christlichen Kreisen begegnet, besonders Männer sind dafür anfällig, die ja so eine theologische Erweckung erlebt haben, die ja nicht zufrieden sind mit einem Gottesdienstbesuch und so einem ja einfachen Christsein, sondern sie möchten richtig sich für Gott engagieren, richtig einsetzen und beginnen dann die Bücher zu wälzen. Und dann wird ein theologisches Werk nach dem anderen gewälzt und dann weiß man auch sofort, wie die Gemeinde sich zu verändern hat. Stellt man erstmal fest, oh, all die Jahrzehnte haben sie es falsch gemacht. Ich habe neulich auch einen jungen Mann kennengelernt, der ist daran zu Bruch gegangen. Der war auch ein paar wenige Jahre im Dienst und ist dann ausgebrannt, weil er sich gedacht hat, er muss die jahrzehntelange Tradition der Gemeinde in einem theologischen Punkt jetzt ändern, der am Ende auch keinerlei Auswirkung hat auf das alltägliche Leben, auf die Gemeindepraxis. Und er hat sich so verausgabt, hat auch so viel Anfechtung erlebt, dass er so eine große Angst entwickelt hat, auf die Kanzel zu gehen, aufgrund der ganzen Diskussionen, die danach folgten, dass er einfach keine Kraft mehr hatte, seinen Alltag zu meistern. Und als ich mit ihm da im Gespräch war, habe ich zu ihm gesagt, du, das war auch gar nicht deine Aufgabe. Unsere Aufgabe als Christen ist es nicht, sich primär in irgendwelchen theologischen Debatten zu erschöpfen. Damit meine ich nicht, dass Theologie zweitrangig ist. Aber ich beobachte, dass bei vielen Christen eine intensive Beschäftigung mit Gottes Wort und ja, mit der Theologie oft dazu führt, dass man nur noch so Fachmänner hat, für irgendwelche intellektuellen Debatten, die einfach nur die Kräfte und die Zeit auffressen. Und die Menschen verliert man aus dem Blick. Und der eigene Charakter bleibt dann auch oft auch auf der Strecke. Da geht es nicht mehr darum, einander zu dienen, einander in Liebe zu begegnen, zu missionieren und evangelisieren, sich um die Kranken und Schwachen zu kümmern, sondern sich um diese eine Nischenlehrfrage zu drehen und endlich zu beweisen, dass man jetzt recht hat. Ist aus Mose solch ein Mann geworden? Kein Mensch hat sich so intensiv beschäftigt mit dem Gesetz Gottes, hatte so viel Einblick darin wie Mose. Ist er dadurch verkopft geworden? Ein hochnäsiger theologischer Fachmann, der nur noch Recht hat und aufzeigt, wo die anderen alle falsch sind? Dem möchten wir heute ein Stück weit nachgehen, und das bringt uns auch zu meinem ersten Punkt: Gesetzlichkeit, Gottes Gebote ohne Gottes Charakter. Gesetzlichkeit, Gottes Gebote ohne Gottes Charakter. Ja, wenn wir uns mit Mose beschäftigen, da kommen wir um das Gesetz nicht herum. Also all die Gebote, die Gott im Alten Testament gegeben hat. Und wir denken dann schnell an die 10 Gebote, aber das ist nur ein Bruchteil davon. Wenn man all die Gebote zählt, die Gott durch Mose gegeben hat, dann kommt man bei der Zahl 613 heraus. 613 Gebote. Also das sind auch die Priesterordnung, die ganzen Ordnungen für die Opfer, die Reinheitsgebote, all das ist da mit inbegriffen. Und ich möchte dich fragen, wenn du an die Worte, ja, Gebote, Gesetz oder Ordnungen denkst, was kommt dir da so in den Sinn? Auch unabhängig von der Bibel. Also in unserer heutigen Zeit ist es ja alles andere als interessant, sich ja mit Gesetzen zu beschäftigen oder sich für deren Einhaltung einzusetzen. Ja, der Zeitgeist vermittelt die Botschaft, dass es eine Tugend ist, rebellisch zu sein, Gesetze zu brechen. Das ist progressiv, das ist mutig, das ist abenteuerlich. Ja, Gesetze engen ein, Gesetze bremsen, Gesetze setzen unter Druck. Ja, wer Gesetze einhält, der ist langweilig und ein Spießer. Ein Ehepaar aus unserer Gemeinde, die haben ein großes Bauprojekt. Und die mussten erleben, dass eine Person beim örtlichen Amt, beim Bauamt, ja, sie einfach nicht leiden kann und sie regelrecht mit Gesetzen schikaniert hat. Da musste dann für alles, selbst für die Kellertreppe, musste dann eine Brandschutzprüfung abgenommen werden. Und es hat monatelang gedauert, bis sie den Bau beenden konnten, weil immer wieder neue Ordnungen gefolgt sind. Ja, die Gesetze, die zum Schutz dienen, kann man manchmal auch benutzen, um anderen Leuten einfach das Leben schwer zu machen, wenn man am längeren Hebel sitzt. Und Gott hat sich das nicht gedacht mit seinen Geboten, mit seinen Gesetzen. Gott hat uns seine Gebote nicht gegeben, um uns das Leben schwer zu machen, um uns zu schikanieren, uns zu zermürben, sondern um das Leben zu fördern, um das Gute zu fördern, um den Frieden zu fördern. Wir lesen im Korintherbrief, dass Gott nicht ein Gott der Unordnung ist, sondern des Friedens. Und das ist ganz wichtig, dass hier das Wort Frieden steht. Dort steht nicht, dass Gott nicht ein Gott der Unordnung, sondern der Ordnung ist, sondern des Friedens. Warum? Weil aus Gottes Ordnungen, aus Gottes Geboten, wenn wir sie in unserem Leben etablieren, wenn wir sie von Herzen leben, entsteht Frieden daraus. Nicht starre Muster, sondern das Leben an sich wird gefördert. Und Gott hat durch die Gebote auch zu unserem Schutz die Grenzen markiert. Im Neuen Testament stoßen wir auf eine Gruppe, die das Gesetz Gottes pervertiert hat. die penibel darauf geachtet haben, dass die religiösen Gesetze der damaligen Zeit eingehalten werden. Und das waren die Pharisäer. Und die Pharisäer sind ja sehr bekannt für ihre Aufrichtigkeit, oder? Ja, die Pharisäer waren in ihrem Umgang mit Gottes Geboten so verlogen und auch so hart, dass ihr Name synonym verwendet wird bis heute für das Wort Heuchler. Ja, im deutschen Sprachgebrauch ist der Begriff bis heute gang und gäbe. Du Pharisäer, ja, du Heuchler. Und der Umgang der Pharisäer mit Gottes Geboten, der war so entstellt, dass sie an Jesus einen Lynchmord durchführen wollten, weil er am Sabbat einen Lahmen geheilt hat und ihn dann aufgefordert hat, seine Liege umherzutragen. Also anstatt sich mit dem Geheilten zu freuen, dass sein Leben jetzt an so viel Qualität gewonnen hat, an so viel Freiheit, an so vielen neuen Möglichkeiten, dass er nicht mehr gebunden ist, dort zu sitzen, zu betteln, zu hoffen, sind sie so voller Wut, dass sie Jesus ermorden möchten. Wie bösartig, oder? Wie pervers. Ja, ihrer Auffassung nach hatte Jesus das Sabbatgebot gebrochen. Aber war das wirklich so, dass Jesus Gottes Sabbatgebot gebrochen hat? Wir lesen in Markus 7, Vers 8, da spricht Jesus zu den Pharisäern: Denn ihr verlasst das Gebot Gottes und haltet die Überlieferung der Menschen ein. Und in Vers 13: So hebt ihr mit eurer Überlieferung, die ihr weitergegeben habt, das Wort Gottes auf. Das Kernproblem der Pharisäer war, dass sie auf ihre jüdischen Traditionen vertrauten und ihr Leben um diese Traditionen gestalteten und nicht auf den Offenbarungen, die Gott im Alten Testament gegeben hat. Wir sehen im Judentum eine Entwicklung, besonders ab dem Exil in Babylon, dass sie eigene Traditionen entwickelt haben, eigene religiöse Gebote, denen sie einen göttlichen Anstrich verpasst haben. Das waren schlussendlich menschliche Ideen, die sie auf einer Ebene gestellt haben mit Gottes Wort. Und so fand mit der Zeit ja einfach diese Entwicklung weg von Gottes Geboten hin zum Menschlichen. Und diese Entwicklung, die war beim Kommen von Jesus so ausgeprägt, dass sie nicht mal den Messias erkannten und annehmen konnten, als er direkt vor ihnen stand. Ja, sie waren so weit von Gott und seinem Wort entfernt, dass sie ihn nicht einmal erkannten, als er vor ihnen stand. Und da sehen wir die Macht, die Irrlehren haben. Hier sehen wir, wie deutlich die Macht der Irrlehre ist und wie groß die Gefahr ist, wenn wir das Fundament der Bibel verlassen. Ja, in der deutschen Christenheit, da herrscht zunehmend auch die Auffassung, dass diejenigen, die sich intensiv mit Gottes Wort beschäftigen und danach leben wollen, ja, die sind nicht nur engstirnig, die sind nicht nur ewig gestrig, nein, die bekommen auch so einen Charakter früher oder später wie die Pharisäer, dass sie hart, lieblos, überheblich und selbstgefällig werden. Und wer heute sagt, ja, dass er der festen Überzeugung ist, dass die Bibel irrtumslos und unfehlbar ist, der ist schnell moralisch verdächtig. Ja, und es gibt auch durchaus Christen, ja, die Bibel hochheben, die Bibel achten, aber keinen gesunden und wahrhaftigen Umgang damit haben, die den Pharisäern gleichen. Aber wenn wir einen gesunden und wahrhaftigen Umgang haben, dann prägt uns Gottes heiliger Charakter. Dann erleben wir eine Veränderung in unserem alltäglichen Verhalten, eine nachhaltige Veränderung. Und das sehen wir in besonderer Weise an Mose. Und das bringt uns zu meinem zweiten Punkt. Sanftmut, Gottes Gebote mit Gottes Charakter. Sanftmut, Gottes Gebote mit Gottes Charakter. Ja, Gott hat Mose als Führer, als Befreier von Israel berufen. Und Mose trat im Auftrag Gottes vor dem Pharao, um Israel ja aus der Sklaverei zu befreien und in das verheißene Land zu führen. Das war ein großes Privileg, aber das war auch eine große Verantwortung und eine große Last. Führen möchte jeder, aber nicht jeder möchte die Last tragen, die damit verbunden ist. Und wir sehen auch an Mose, wie schwer diese Last teilweise gewesen ist. An einer Stelle, ja, sagt er so, möchte er dieser Sache absagen. Möchte er die Verantwortung nicht mehr übernehmen und ist wirklich tief traurig und zermürbt, weil er auch so viel Widerstand erfährt und so viel Undankbarkeit. Ja, und Gott befähigt Mose, Wunder zu wirken und offenbart durch ihn ja das ganze Gesetz, die 613 Gebote. Und wir lesen in 4. Mose 12, Vers 8, wie Gott über Mose Folgendes spricht: Mit ihm rede ich von Mund zu Mund, von Angesicht zu Angesicht und nicht rätselhaft, und er schaut die Gestalt des Herrn. Ja, Mose, der genoss sehr viele Privilegien. Er hatte diese einmalige Beziehung zum Allmächtigen. Aber ist er deshalb überheblich geworden oder sehr streng und hart? So, ja, hochnäsig wie die Pharisäer? So nach der Mutter: Hey, schau mal, ich habe eine theologische Ausbildung beim Chef höchstpersönlich, was willst du mir? Ja, das sehen wir bei Mose nicht. Er wurde nicht hart und erbarmungslos, weil er der Mittler des Gesetzes ist. Sondern wir lesen in 4. Mose 12, Vers 3: Aber Mose war ein sehr sanftmütiger Mann, sanftmütiger als alle Menschen auf Erden. Ja, kein Mensch in der Geschichte war so sanftmütig wie Mose, bis er von Jesus abgelöst wurde. Und Sanftmut, ja, das ist so ein Wort, das ist nicht gängig in unserem heutigen Sprachgebrauch, klingt etwas befremdlich. Und damit ihr es besser verstehen könnt, habe ich euch ein Beispiel mitgebracht, als ich ja noch in der 7. oder 8. Klasse war. Und zwar saß ich da ganz hinten im Klassenzimmer und einer meiner Freunde, der saß ganz vorne. Und er saß direkt vor dem Lehrerpult. Und während einer Unterrichtsstunde, da kam ich so auf die Idee, meinen Radiergummi zu nehmen, so einen richtig dicken Brummer, und den einmal durch das ganze Klassenzimmer zu befördern, in der Hoffnung, dass er auf seinen Kopf landet. Und ich visier so an, hol aus, werf, und ich sehe schon, der wird nicht meinen Freund treffen, sondern er traf meinen Lehrer, Herr Metzger, am Kopf. Der steht auf, kommt schnurstracks zu meinem Tisch gelaufen. Ja, ich saß wie gefesselt und wie erstarrt auf meinem Stuhl. Und ich dachte so, jetzt meine schulische Laufbahn vorbei. Ja, und dann kniet er sich vor meinen Tisch, packt seine Hand auf den Tisch und sagt: So, jetzt machen wir Armdrücken, damit du siehst, mit wem du dich anlegst. Es war genial, oder? Und das war sanftmütig. Ja, er reagierte auf eine sanfte Weise auf die Situation, ohne dabei seine Autorität zu schmälern. Und das ist eine schöne Begebenheit, aber die von Mose, die ist noch deutlich eindrücklicher. In 4. Mose 12, Vers 2, da stacheln die Geschwister von Mose ja so eine Rebellion gegen ihn an. 4. Mose 12, Vers 2: Und sie sprachen: Redet denn der Herr allein zu Mose? Redet er nicht auch zu uns? Und der Herr hörte es. Also Miriam und Aaron, die wollen hier das Amt, das Mose hat, an sich reißen. Und ja, das war eine große Lüge, die sie da verbreitet haben, dass Gott in derselben Weise zu ihnen spricht wie zu Mose. Und es war auch ein grobes Unrecht gegenüber Mose, weil sie unterstellten ihm damit, dass er sich so ja, ins Licht rückt, dass er sich ein Amt anmaßt, das er nicht hat. Und sie lehnten sich gegen Gott auf, weil Gott ihn dazu eingesetzt hatte. Und die Reaktion Gottes darauf, die erfolgt prompt. Er steigt in einer Wolke vor der Stiftshütte hinab, erscheint Miriam und Aaron und weist sie zurecht. Und weil Miriam ja die treibende Kraft hinter dem ganzen Aufruhr ist, wird sie von Gott mit Aussatz gestraft. Und das ist eine richtig üble Hautkrankheit, bei der Schwellungen am ganzen Körper entstehen und sogar an manchen Stellen das Fleisch, das offene Fleisch hervortritt. Also es war wirklich eine heftige Strafe. Aber die Strafe, die war gerecht. Das stand außer Frage. Und Mose, der hätte sich in der Situation ja nicht weiter um Miriam kümmern müssen. Dennoch bittet er Gott darum, dass er die Strafe von Miriam abwendet. Also Mose, der reagiert nicht zornig oder ja einfach mit Freude auf das Leid, sondern er reagiert mit Anteilnahme und mit Sanftmut. Wir sehen bei Mose keine Schadensfreude, ah ja, geschieht dir recht, sondern Mose geht in die Gegenwart Gottes und bittet ihn darum, die Krankheit von Miriam wegzunehmen. Und Gott begrenzt daraufhin die Krankheit auf 7 Tage. Ja, Mose, der hätte das nicht tun müssen. Der hätte sagen können, ist dein Problem, muss ich mich nicht drum kümmern, schau, wie du selber zurechtkommst. Aber ganz demütig und voller sanften Mut geht er zu Gott und bittet ihn darum, dass er doch dieser Frau das Leid erleichtert. Ja, Sanftmut ist das Gegenteil von Zorn und Schadenfreude. Und Gott legt großen Wert darauf, dass wir als Christen Zorn nicht als Charaktereigenschaft haben. Ihr könnt Galater 5, Vers 20 aufschlagen und diesen Vers mal durchlesen. Da werden unterschiedliche Sünden aufgelistet. Und dicht gefolgt von ja, Götzendienst und Okkultismus finden wir den Zorn. Ja, der Zorn des Menschen vollbringt nicht Gottes Willen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir als Christen in die Schule von Jesus gehen. Er spricht in Matthäus 11, Vers 29, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Jesus war sanftmütig. Also Gott ist nicht nur gerecht, Gott ist nicht nur heilig, sondern er ist auch voller Demut und Sanftmut. Und Sanftmut sollte eine zentrale Rolle spielen in unserem Leben als Christen. Wir lesen in Galater 5, Vers 22, welchen Charakter, welche Eigenschaften Gott in dir, in uns etablieren möchte. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Wenn du dich fragst als Christ, ja, wie reif bist du im Glauben? Dann nimm Galater 5, Vers 22 zur Hand und blick mal in deinem Leben, ob diese Eigenschaften dich auszeichnen. Unsere Reife als Christen wird nicht nur dadurch bestimmt, wie viel wir für Jesus machen, wie viel Bibelwissen wir haben, sondern auch, was unseren Charakter auszeichnet und was nicht. Und wenn wir Galater 5, Vers 22 lesen, dann müssen wir uns auch vor Augen halten, dass Gott im höchsten Maße diese Eigenschaften verkörpert. Gott ist Liebe. Gott ist voll Freude, voll Frieden, voll Güte. Güte ist auch so ein Wort, das ist uns eher fremd. Güte bedeutet es, zutiefst gut zu meinen mit dem Nächsten. Treue, in unserer Zeit ja eher Mangelware. Selbstbeherrschung. In den Sprüchen lesen wir, dass Gott ein Mann lieber ist, der sich selbst beherrscht, als der, der eine Stadt erobert. Stellt euch mal vor, wie schön es ist, umgeben zu sein in der Gemeinde von Menschen, die diese Charaktereigenschaften verkörpern, die euch mit Freundlichkeit begegnen, mit Liebe, mit Wohlwollen. Die nicht ja, mit so einem Zettel rumlaufen, das Kriterium erfüllt er, das nicht, super, kann ich mich freuen, bin ich besser als er. Oft etabliert sich in einer Gemeinde so eine Kultur, aber das ist dann nicht anziehen und damit schmälern wir auch die Glaubwürdigkeit des Evangeliums. In Johannes Kapitel 13, ist glaube Vers 32, Johannes Kapitel 13, schlag mal mit mir auf, das ist einer der wichtigsten Verse. Johannes 13, Vers 34 bis 35. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Wenn eine Gemeindekultur von der Liebe, von dem Charakter Gottes geprägt ist, dann unterstreicht das entweder die Glaubwürdigkeit des Evangeliums oder schmälert die Glaubwürdigkeit. Es geht nicht nur darum, die richtige Theologie zu haben, sondern auch die richtige Kultur, den richtigen Charakter. Und das ist eine Sache, die passiert nicht schlagartig, sondern das ist ein Wachstumsprozess. Und wie nötig es oft ist, an diesem oder jenem Punkt zu wachsen, das merken wir dann erst, wenn Gott seine Pfeile ansetzt. Was mich auch manchmal irritiert ist, wenn ja, ich Personen in der Gemeinde begrüßen kann, die ja bisher nichts mit Jesus am Hut haben. Okay, die wurden vielleicht so christlich sozialisiert, weil sie die Konfirmation oder die Kommunion gemacht haben, aber sonst ist da nicht viel zu sehen in ihrem Leben. Und die kommen dann zu uns in die Gemeinde und dann gibt es die eine oder andere Person, die darüber empört ist, dass die Person nicht, sobald sie ihren Fuß über die Schwelle setzt, komplett unserer Gemeindekultur entspricht. So redet wie wir, so aussieht wie wir, dieselben Überzeugungen hat und dass das nach einem Jahr immer noch nicht der Fall ist. Aber wenn ich bei mir in der Gemeinde mich umschaue, da sehe ich viele Leute, die kommen seitdem sie klein sind in die Gemeinde und finden erst als junge Erwachsene zum Glauben und dann beginnt Stück für Stück ein Veränderungsprozess. Da können wir doch nicht erwarten, dass eine Person, die seit einem Jahr in die Gemeinde kommt, plötzlich heiliger ist als alle anderen in der Gemeinde. Sanftmut bedeutet auch, dem anderen die Zeit zu lassen, auch zu verstehen, wie groß die Veränderung ist, die Gott in unserem Leben etabliert und mit uns vollzieht. In Johannes 16, da sagt Jesus zu den Jüngern, vieles hätte ich euch noch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt noch nicht ertragen. Aber der Geist, den ich senden werde, der wird euch in die ganze Wahrheit leiten. Auch die Jünger, die haben einen Wachstumsprozess durchlebt. Es war nicht schlagartig, nicht plötzlich, nicht von einem Tag auf den anderen, sondern Schritt für Schritt. Und der eine hat ein etwas schnelleres Tempo, der andere etwas langsamer. Der eine macht auch mal 2 oder 3 Schritte zurück, bevor es dann wieder weitergeht. So ist das in unserem Leben als Christen. Und es braucht Sanftmut, um das annehmen zu können, um die Geduld zu haben mit dem anderen, aber auch mit sich selbst. Ich möchte euch noch ein anderes Beispiel ans Herz legen. Ja, wenn ich erfahre, dass eine Person in meiner Gemeinde ständig zur Flasche greift und sich betrinkt, dann gehe ich nicht hin und empöre mich über die Person. Oh, was bist du denn für ein schlechter Christ? Jetzt bist du noch so ein Säufer. Was fällt dir eigentlich ein? Die meisten Leute werden nicht aus Langeweile oder Abenteuerlust zum Alkoholiker. Meistens ist es der Fall, dass man irgendwelche schweren Krisen in seinem Leben hat, die einen so unter Druck setzen, die einen so belasten, dass man keinen anderen Ausweg mehr sieht, außer sich zu betäuben. Ja, meist dient übermäßiger Alkoholkonsum dazu, zu fliehen und einfach sich etwas Freiraum zu verschaffen von den aktuellen Krisen, die man in seinem Leben hat. Ja, und als Pastor möchte ich den anderen nicht verurteilen und dann die Symptome bekämpfen, dass er möglichst schnell wieder heilig ist und ein gutes Bild abgibt. In Galater 6, Vers 2 heißt es, der eine trage des anderen Lasten und so sollt ihr das Gesetz Christi erfüllen. Ja, es geht darum, den Bruder, die Schwester in seinem Leid zu begleiten und unter die Arme zu greifen, sodass er die Last, die er aktuell zu stemmen hat, tragen kann und nicht daran zerbricht. Und wenn wir das tun, dann erübrigen sich oft solche Dinge. Wenn wir den anderen nicht in seinem Leid alleine lassen, sondern ihm Liebe erweisen, das ist ein großes Zeugnis und damit praktizieren wir wahren Gottesdienst. Ja, sich um den Auslöser kümmern und nicht um die Symptome. Das ist notwendig bei so einer Sache, wenn jemand übermäßig zum Alkohol greift. Ja, Sanftmut ist Taktgefühl, Geduld, Freundlichkeit, aufrichtiges Interesse am anderen, Respekt, Achtung. Es zutiefst gut meinen mit dem anderen, Empathie und das eigene Tempo an den anderen anpassen. Versteht mich nicht falsch, Jesus möchte aus uns keinen Softie machen. Ja, niemand, der so übersensibel ist, aber jemand, der sich einfühlen kann, der sich hineindenken kann in die Situation des anderen und ihm dort dann einfach ein Gegenüber ist. Nicht nur jemand, der mit einer Menge an Ansprüchen kommt und sagt, so hast du zu sein, wenn du ein Christ bist, sondern schau, so helfe ich dir, weil Jesus seine Liebe in mein Herz ausgegossen hat. Ja, und weil Mose viel Zeit in der Gegenwart Gottes verbrachte, prägte Gottes Charakter sich tief in ihn ein. Damit du das praktisch in deinem Leben umsetzen kannst, habe ich dir hier ein Beispiel mitgebracht. Ich hoffe, ich fackel jetzt nicht eure Bude ab. Und zwar, früher war das ja üblich, dass man offizielle Dokumente, zum Beispiel ja, jetzt von einem Staatsmann, dass man die versiegelt hat mittels eines Wachssiegel. Und dann wurde so ja, ein Siegelring hineingepresst, dass man auch erkannte, ja, das war ein offizielles Dokument, das kam von dieser oder jener Person, das hat Autorität. Und in so ein hartes Wachs, da kann man so ein Siegel nicht hineinpressen, sondern das muss weich sein. Ja, das kann man jetzt von Weitem nicht so gut erkennen. Und so ist es auch mit unserem Charakter. Wenn wir weich sind, das heißt formbar, wenn wir diese innere Haltung haben, diese Bereitschaft, Gott, verändere du mich, hier bin ich, gebrauche mich, dann kann uns Gott verändern. Dann kann er sein Wesen tief in uns einprägen. Aber wenn wir hart sind, wenn wir denken, hey, Gott, ich brauche dich nicht. Ja, deine Gnade am Kreuz, die habe ich angenommen. Jetzt lass mich in Ruhe. Oder schau, ich bin doch schon so gut oder zumindest nicht so schlecht wie der andere. Nein, wir müssen weich sein. Wir müssen bereit sein, uns in die Gegenwart Gottes zu begeben, unsere Unvollkommenheit einzugestehen und anzunehmen und dann Gott einfach wirken lassen in unserem Leben. Dann dürfen wir erfahren, wie die Frucht des Geistes in unserem Leben entsteht und wie wir durch unseren Charakter ein Zeugnis sind für die Herrlichkeit, für die Schönheit Gottes. Amen. Jesus, wir danken dir dafür, dass du am Kreuz unsere Schuld bezahlt hast und dass du uns befreit hast von der Sünde, dass wir nicht mehr Sklaven der Sünde sind, sondern dass wir nun dir dienen dürfen, dass wir das Gute tun können, das, was Ewigkeitswert hat, das Bestand hat vor dir. Ja, und wir möchten uns nicht nur Wissen anhäufen, sondern wir möchten uns auch von dir prägen lassen, von dir in unserem Wesen verändern lassen. Wir bitten dich darum, dass du in unseren Herzen wirkst mit deinem Geist, dass die Menschen erkennen, dass deine Liebe, deine Macht in uns am Wirken ist und dass sie staunen, dass es sie hinzieht zu dir, dass wir ein Zeugnis sind von deiner Größe, von deiner Güte, von deiner Heiligkeit. Wir danken dir dafür, dass du uns zu einem Tempel des Heiligen Geistes gemacht hast, dass du uns so ein kostbares Gut anvertraut hast. Und wir wollen deinen Geist nicht dämpfen in unserem Leben, sondern ihm Raum geben. So bitte schenk du uns Kraft für den täglichen Glaubenskampf, dass wir nicht resignieren, sondern dass wir feststehen, festgegründet in deinem Wort und geprägt, Herr, durch dein Wesen. Amen.